Ich muss immer wieder an diesen Moment zurückdenken, als Biden Israel besucht hat und gesagt hat, don't let yourself be consumed by your rage. Also lasst euch nicht auffressen von eurer Wut.
Ich denke, die Suche nach dem Weg raus, die ist schon bei allen da. Und selbst Netanyahu in seinen schwachen Momenten wird wissen, dass er da irgendwie raus muss.
Deswegen ist, glaube ich, das, was in der Welt passiert und wie sich Staaten wie die USA, auch wir Deutschen, positionieren, auch schon ein entscheidender Faktor für die Frage, wie geht es weiter im Nahen Osten.
Brave New World, ein ZDF-Auslandsjournal-Podcast von und mit Katrin Eigendorf, Jagoda Marinic und Golinea Tai.
Ja, willkommen zu unserer inzwischen fünften Folge von Brave New World. Und wir sind wieder alle drei zusammen, Jagoda Marinic, Golinea Tai. Und ich, Katrin Eigendorf, wir treffen uns heute hier am 28. März, frühmorgens. Und wir haben uns diesmal ein Thema vorgenommen, wo wir uns alle einig waren, dass es ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, nämlich die Lage in Nahost. Wo stehen wir heute? Wir haben eine dramatische humanitäre Krise im Gazastreifen. Israels wichtigste Verbündete, vor allem die USA, distanzieren sich von der Politik der Regierung Netanyahu. Die USA haben diesmal kein Veto bei der UN gegen die Resolution eingelegt. Ja, es ist ein extrem emotionalisierendes Thema, das seit nunmehr fast 6 Monaten die ganze Welt beschäftigt und auch in Deutschland für hitzige Debatten sorgt. Warum haben wir uns dieses Thema heute auf die Ordnung gesetzt? Also warum sprechen wir darüber? Colline.
Weil es, also für mich persönlich, die ich aus diesem Berichtsgebiet berichte, aus der arabischen Welt, die Nachbarn Israels, natürlich das wichtigste Thema überhaupt ist, das die Zukunft prägen wird, die ganze Region prägen wird, was passiert da. Und auf der anderen Seite ist das ein Thema, das sehr, sehr viele bewegt und ein Thema, das extrem viel Lagerbildung und, wie du gesagt hast, hitzige Debatten und Emotionen erzeugt. Und für mich ist die Schwierigkeit, wie können wir uns von diesen Emotionen lösen und in die Komplexität des Themas hineinsteigen, auch wenn ich sagen muss, ich bin auch emotionalisiert. Also ich erlebe auch in den vergangenen Wochen, in den vergangenen Monaten Trauer, also viele Momente der Trauer, weil ich als Berichterstatterin natürlich die Berichterstattung beider Seiten verfolgen muss. Wenn ich sehe, wie Al Jazeera berichtet, wie es sich zum einen die Hamas als Opfer und als Helden feiert und auf der anderen Seite die Berichterstattung vom israelischen Kanal 14, die genauso polarisierend und entmenschlichend ist, dann löst das in mir etwas aus. Und das ist, ich glaube, es ist einer der ganz großen Themen, wo ich immer wieder auch mit meinen eigenen Grenzen konfrontiert bin und wo ich mich immer wieder zurückholen muss von meinen Emotionen und in die Geschichte und in die Tatsachen einsteigen muss.
Also mir war es wichtig, darüber zu reden, weil es ist natürlich seit dem 7. Oktober gab es dieses lange, außerordentlich lange Schweigen. Und inzwischen, glaube ich, redet man mehr darüber. Man hat gelernt, manche Positionen jetzt auch öffentlich auszufechten, auszutragen, auszudiskutieren. Und trotzdem ist hier bei diesem Thema im Nahen Osten für mich immer noch eine unglaubliche diskursive Sprachlosigkeit. Eine Suche nach, wer darf reden, wie darf geredet werden, wessen Position ist klar. Auch hier flüchtet man sich dann in das Bedürfnis, ganz klar einzuordnen. Das sind in diesem Fall die Bösen, das sind die Guten, auch das, was Golini gerade gesagt hat. Und gleichzeitig hat man in Deutschland die Dimension der Juden in Deutschland, die ja an sich zunächst mal mit diesem Staat Israel in dieser Form nicht zu tun haben müssen, wo es aber auch eine ganz große Zäsur war, die in Deutschland plötzlich mehr Antisemitismus erlebt haben, die plötzlich sagen, ich kann in Deutschland nicht mehr leben, ich fühle mich nicht sicher, sie sind auch nicht sicher, statistisch gemessen. Also es ist eigentlich so ein vielschichtiger Diskurs geworden, der gerade in Deutschland mit diesen Jahrzehnten der Aufarbeitung und auch mit dem Versprechen der Staatsräson Israels, der man gerecht werden will, ein Thema, wo man tatsächlich fast das Gefühl hat, es ist zu heißes Eisen und nicht, dass wir dieses heiße Eisen jetzt irgendwie abkühlen könnten. Aber ich denke, man muss sich, wenn man über die Internationalität der Welt spricht und über Krisen global, man muss auch über dieses Thema versuchen zu sprechen. Und mein Wunsch ist, dass wir vielleicht es schaffen, nicht in alle Richtungen zu verletzen und trotzdem ein paar Punkte anzusprechen und ein paar Situationen einzuordnen, ein paar Konflikte klarer zu kriegen und ein paar vielschichtigere Perspektiven auszuhalten.
Ja, ich glaube, das Thema Vielschichtigkeit und Perspektiven, das ist ein Schlüsselthema für die Debatte über diesen Konflikt. Und ich hoffe auch, dass uns das gelingen wird, diese Perspektiven reinzubringen. Das ist zumindest das, was wir heute versuchen wollen. Und wie immer bei Brave New World wollen wir auch heute mit einem positiven Moment einsteigen. Zugegebenermaßen war das gar nicht so einfach, zu diesem Thema einen positiven Moment zu finden. Aber wir haben einen.
Also die meisten PalästinenserInnen fühlen sich auch nicht gehört. Und für mich ist das ehrlich gesagt auch nicht einfach, jetzt quasi im Fokus als Palästinenserin zu stehen. Aber ich sehe das auch als meine Verantwortung, auch zu zeigen, dass wir Individuen sind, dass wir keine Terroristen sind, dass wir Mitgefühl haben und dass wir auch nicht alle das billigen und gut finden, was die Hamas gemacht hat, also das Massaker, was sie angerichtet haben, sondern dass wir genauso auch für die andere Seite Verständnis und auch Mitgefühl haben.
Ja, die Stimme einer palästinensischen Aktivistin, die gemeinsam mit einer jüdischen Aktivistin in Deutschland zusammenarbeitet. Ganz ungewöhnlich, finde ich, für die Lage, die wir zurzeit in Deutschland erleben, wo die Debatte ja auch sehr, sehr hitzig geführt wird. Mich persönlich hat diese Aussage einerseits positiv gestimmt, aber auch in dem Sinne, dass ich glaube, hier geht's um den Kern des Konfliktes. Ich verfolge diesen Konflikt seit nunmehr 24 Jahren. Ich war 2000 das erste Mal in Israel. Und wir kommen immer wieder auf den Punkt zurück, dass eigentlich beide Seiten keine Empathie mehr für die andere haben. Also sie sehen einander nicht. Und ich finde, das größte Symbol des Nichtsehens ist die Mauer, die Israel hochgezogen hat, die es ja schon schwierig macht, die andere Seite zu sehen. Aber ich sehe das auch auf der palästinensischen Seite, dass sie das Leiden der israelischen Seite nicht sehen. Und von daher ist das für mich eine sehr, sehr tolle Aussage. Wie ist es euch damit gegangen?
Ich fand es beeindruckend, dass ein Mensch also so differenziert reden kann und von dieser eigenen Verletzung quasi das Sichtfeld ausweitet auf die Verletzungen der anderen. Also das ist wirklich, muss ich sagen, tiefster Respekt. Ich wünschte mir, dass solche Stimmen mehr in der Öffentlichkeit vorkommen und dass einfach ja die Dinge differenzierter gesehen werden und nicht nur einseitig. Das ist eine ganz, ganz wichtige Stimme gewesen, die auch nochmal vorführt, dass eben das Meinungsbild auch unter den Palästinensern wirklich nochmal viel, viel differenzierter ist. Also wenn wir uns die Zustimmungswerte auch in Gaza zu Hamas anschauen und ich mich oft bei der Frage erwische, wie geht es eigentlich jenen, die schon unter der Hamas zu leiden hatten und jetzt in diesem Krieg ihr Haus verloren haben, ihre Familienangehörigen verloren haben. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, mehr solche Stimmen in den Diskurs reinzubringen.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich glaube, da war so eine kleine Gefahr auch im Reden über diese Region ist, wenn wir sagen, generell seien sie kalt geworden gegen, also die eine Seite für das Leid der anderen Seite. Es gibt Menschen, die kalt geworden sind und ich glaube, es gibt auch einen guten Grund, das zu verstehen. Irgendwann setzt ein Selbstschutz ein und man kann nicht mehr. Ich glaube, es gibt ein Maß an Leid, wo die Menschen das nicht mehr können. Aber es gab immer Menschen, die es konnten. Ich erinnere mich an eine ältere Frau in Gaza, die wirklich auf der Straße auch den Männern von der Hamas gegenüber äußerte, was sie davon hält, was sie gemacht haben, wie sie also wirklich unter Androhung sicher von Gewalt oder von sie hätte auch Angst haben können. Also es gab diese Bilder, es gab diese Momente und dass wir nicht vergessen, so was Gordine meinte über Umfragen, es gibt auch jene, die trotz der Gefahr an Leib und Leben den Mut haben, ihre Meinung zu äußern und auch zu Beginn des Konflikts gesagt haben, wir stehen nicht hinter den Angriffen dieser Hamas. Und ich glaube, es gibt auch viel mehr Jüdinnen und Palästinenserinnen in Deutschland, als wir denken, die nach wie vor gut zusammenarbeiten oder nach wie vor gut zusammenreden, Projekte machen. Ich habe nur beim Beobachten manchmal den Eindruck gehabt, dass in dem Moment, in dem jemand eben nicht so wie in diesem O-Ton, ja, so eindeutig sagt, ich verurteile die Akte der Hamas, dass es da leichter ist. Also was ich bei dieser Frau bewundert habe, ist, dass sie es wirklich schafft, beide Seiten ein Stück weit empathisch zu betrachten, aber dann auch nicht zu sagen, ich fordere nur mehr Mitgefühl für Gaza, was viele zu Recht fordern, aber im nächsten Atemzug dann schon sagt, ich verurteile und ich stehe nicht hinter dem, was die Hamas macht. Und das war immer so ein Punkt, wo ich in der Diskussion Probleme bekommen habe, wenn man angefangen hat, die Handlungen der Hamas in irgendeiner Form zu relativieren.
Ja,
Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo ich wirklich den Eindruck habe, so extrem sind wir eigentlich noch nie gewesen in der Geschichte dieses Konflikts. Also dass mit so einer Verhärtung, mit so einer Aussichtslosigkeit, wie man eine Perspektive schaffen kann, wie man diesen Krieg beenden kann. Ich glaube, historisch ist das wirklich ein Moment, der wirklich als Tiefpunkt bezeichnet werden kann, was das gegenseitige Misstrauen angeht und die gegenseitige Abneigung, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, und aber auch die Ratlosigkeit der internationalen Gemeinschaft, wenn man sie so nennen möchte, ne?
Ich weiß nicht, ob ich das so ratlos finde. Also ich finde interessant, Golini, du hast gesagt wir. Und das ist für mich so ein springender Punkt in diesem Krieg, dass dieser Krieg ja auch von uns in gewisser Weise mitgeführt wird. Also die Art und Weise, wie in internationalen Organisationen mittlerweile debattiert wird, die Art und Weise, wie auf den Straßen Leute sich positionieren. Dieser Konflikt ist längst bei uns angekommen und ich finde interessant, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass man im Land, also bei Palästinensern und Israelis, eher Leute findet, die mal anfangen, vielleicht etwas besonnener und differenzierter nachzudenken, als man das teilweise bei uns erlebt. Also ich nenne mal ein Beispiel, was mich persönlich wirklich ja ein bisschen ratlos zurücklässt und auch, muss ich sagen, persönlich schockiert hat. Das war die Aussage Francesca Albanese, der UN-Sonderberichterstatterin für die palästinensischen Gebiete, die ganz klar gesagt hat, das, was in Gaza passiert, ist ein Völkermord. Also ich zitiere das mal, ich habe mir das mal rausgeschrieben. Die überwältigende Art und das Ausmaß des israelischen Angriffs auf Gaza und die zerstörerischen Lebensbedingungen, die er verursacht hat, offenbaren eine Absicht, die Palästinenser als Gruppe physisch zu vernichten. Ist das Völkermord, was Israel in Gaza begeht?
Ich versuche, also, und da fängt genau mein Problem an, ich versuche diese Vokabeln Völkermord und Apartheid wirklich zu vermeiden, weil es politische Kampfbegriffe geworden sind in einem extremen Diskurs. Auch wenn eine UN-Sonderberichterstatterin diese Vokabeln verwendet, sind diese Begriffe für mich mittlerweile so aufgeladen, dass ich sie nicht mehr ganz ernst nehmen kann. Aber das Maß der Gewalt, also das muss man auf jeden Fall anerkennen und das muss man sich anschauen. 60% der Häuser sind verloren. Also es gibt wenig Leute, die noch wirklich in ihrem eigenen Haus überleben können. Und ich muss immer wieder an diesen Moment zurückdenken, als Biden Israel besucht hat und gesagt hat, don't let yourself be consumed by your rage. Also lasst euch nicht auffressen von eurer Wut. Und dann auch Bezug genommen hat auf die amerikanische Erfahrung nach 9/11. Viele Dinge passiert sind, die einfach nicht hätten passieren dürfen.
Bei dem Thema Völkermord sehe ich es wie Golini, dass da ein Begriff zum Kampfbegriff geworden ist, der aber eigentlich ein Begriff ist, den wir auch nicht schwächen dürfen. Also ich möchte nicht sagen, dass wir den Begriff Genozid irgendwie nicht ernst nehmen oder Völkermord, weil es einer für mich der wichtigsten Begriffe ist, die wir auch rechtlich kreiert haben nach dem Zweiten Weltkrieg, um irgendwie zu merken, wann das Ausmaß der Menschenvernichtung, so wie zuletzt in Srebrenica, so ist, dass man als Weltgemeinschaft vielleicht eingreifen muss, um Schlimmeres zu verhindern. Also ich glaube, wir dürfen diesen Begriff nicht verwässern.
Auf keinen Fall. Und ich würde gerne nochmal daran erinnern, es war ein Jude, der diesen Begriff geschaffen hat. Und die UN-Völkermordskonvention fußt ja auf der Erfahrung des Holocaust und dem Völkermord an den Armeniern. Also der Holocaust ist im Prinzip die Grundlage, die die Welt dazu gebracht hat, zu sagen, so etwas darf nicht nochmal passieren. Das macht es natürlich, ich gebe dir recht, was die UN angeht, muss man natürlich kritisch sehen, was die UN macht. Aber
ja, aber die haben nach dem 7. Oktober haben die einfach nicht, auch nicht die Solidarität mit Israel gebracht, die notwendig war. Inzwischen sind Sachen passiert, wo man viel differenzierter schauen muss. Aber nach dem 7. Oktober war erstmal ein Schock und da hätte Israel die Solidarität gebraucht. Und ich gehe jetzt auch wirklich, es ist immer wirklich, ich beobachte solche Konflikte über die Facetten der Menschen, so wie ihr, die man kennengelernt und gesprochen hat, auch alle Jüdinnen und Juden mit Israel-Bezug, die dann geschildert haben, wie dieser 7. Oktober für sie war. Und wo man auch merkt, ich weiß nicht, jetzt die Dimension, natürlich, wir müssen darüber reden, aber wir sollten in so einem Gespräch immer auch sagen, dass die Kriegsführung dahingehend gedacht werden musste, um die Hamas zu bekämpfen, die Bevölkerung, die eigene Bevölkerung ja massiv als Schutzschild verwendet. Das heißt, wenn die Hamas ihre Lager unter Krankenhäuser setzt, wie soll ich denn letztlich eine Terrororganisation bekämpfen, die die eigene Bevölkerung missbraucht, um nicht bekämpft werden zu können? Das sind alles Dinge, die wir immer mitführen müssen. Was nicht heißt, dass es nicht Angriffe gibt und Bilder und Opfer, wo man wirklich an die Grenzen des Verstehens kommt, ob das alles kriegsführend, ja, legitimiert werden kann, wo ich auch verstehe, dass die Weltgemeinschaft sagt, es braucht jetzt einen Ceasefire, wir brauchen einen Waffenstillstand. Aber ich glaube, es ist wichtig, in solchen Diskussionen auch diesen verzweifelten Versuch Israels, der sich jetzt pervertiert hat, aber zu Beginn da war, zu sagen, wie schützen wir unsere Bevölkerung in Zukunft vor dieser Art des terroristischen Angriffs der Hamas. Ich glaube, wichtig ist aber, dass wir jetzt nicht vergessen zu sagen, dass auch viele Menschen in Israel das Handeln ihrer eigenen Regierung äußerst kritisch sehen.
Auf jeden Fall.
Eben jetzt nicht so ist, dass jetzt eine Monolith in Israel sagt, wir müssen hier diesen Kampf führen und diesen Krieg führen und ob es Völkermord ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin da keine Rechtsexpertin. Aber man kann natürlich sagen, dass es überproportional viele Opfer gibt. Also dass die Zahl der Kinder, die in Gaza getötet werden, natürlich höher ist als die Zahl, die in anderen Konflikten sterben muss. Und dass die Menschen zu Recht sagen, es ist ein Krieg, in dem die humanitäre Situation die Menschen an Grenzen bringt, wo wir als Weltgemeinschaft nach Lösungen suchen müssen und trotzdem das Verteidigungsrecht Israel verstehen müssen. Aber diese Ambivalenz und Ambiguität, dass man sagt, wie kann sich Israel schützen, wie kann sich Israel verteidigen vor all jenen, die in ihr Staatsrecht nehmen wollen und gleichzeitig zu sagen, aber wir wollen nicht zulassen, dass man dieses Leiden, diese Zerstörung einer ganzen Region, die ja danach wahrscheinlich wieder irgendwie friedlich zusammenleben soll. Also was Colinne und du sagtet, dass es diese Verhärtung gibt wie noch nie. Man muss ja danach auch wieder in eine Friedenszeit miteinander kommen. Und man hat derzeit das Gefühl, wenn es so weitergeht, wo ist dann eigentlich der Weg raus?
Zumindest hat Benjamin Netanyahu sich davon nicht in die Irre führen lassen und nicht in Frage gestellt, welche Politik er verfolgt. Wollen wir da mal kurz reinhören, was er jetzt gerade gesagt hat.
We have to win. There is no substitute for victory.
Er hat das vor allem auch im Hinblick, er hat zitiert, eine für ihn neue Haltung des Iran, die darauf abziele, Israel zu vernichten in Zusammenarbeit. Arbeit ist gut, kein nicht das richtige Wort, aber mir fällt jetzt kein besseres ein. Also gemeinsam mit Hisbollah und Hamas darauf hinzuwirken, den Staat Israel zu vernichten. Wie ernst kann man das nehmen, Golene? Ich meine, du hast diesen Hintergrund, du siehst, was in Iran passiert, welche Haltung Iran vertritt. Iran ist ja schon einer der Schlüsselfiguren in diesem ganzen Krieg.
Auf jeden Fall. Ich glaube, diese israelisch-iranische Konfrontation ist das, was die Region quasi in Bann hält. Und dass es zwischen den beiden Ländern einen versteckten militärischen Krieg gibt, ich würde sagen seit 2 Jahren, seit 3 Jahren, das ist offenkundig. Es hat israelische Operationen innerhalb des Iran gegeben. Ich erinnere nur daran, dass einer der Schlüsselfiguren des iranischen Nuklearprogramms auf eine sehr, sehr treffsichere, aber auch sehr mysteriöse Weise getötet worden ist. Und es gibt eben die Proxies, die sogenannten Stellvertreterarmeen, die der Iran einsetzt, um eben gegen seinen regionalen Feind Israel vorzugehen. Die Israel-Feindschaft ist seit 1979 in der iranischen Verfassung verankert. Darin auch das Dekret, dass die islamische Revolution exportiert werden muss, so dass sie, Zitat, den Entrechteten der Welt zugutekommt. Und das bedeutet im gleichen Atemzug auch, dass man eigentlich Jerusalem erobern will und dass man eben mit allen Mitteln verhindern möchte, dass Israel eben die Oberhand gewinnt. Auf der anderen Seite aber auch ist das iranische Regime clever genug, nicht in eine Art Konfrontation zu geraten, wo es in direkter Konfrontation mit Israel keine guten Karten hat. Also es ist sich seiner Schwäche sehr, sehr, sehr genau bewusst. Aber auf diesen Hintergrund, auf diesen Schattenkrieg, der da tobt, auf den schauen wir eigentlich viel zu selten. Auf die 200.000 Raketen womöglich, die der Iran in den Händen seiner Stellvertreterarmeen in Syrien und im Libanon platziert hat. Und auf das, was in diesen Ländern passiert, also gerade Syrien, da gibt es ja tägliche Auseinandersetzungen, tägliche Verluste von iranischen Revolutionsgardisten. Das ist etwas, was wirklich so ein bisschen so in den, ja, aus dem Blick geraten ist. Ich würde diese Israel-Iran-Beziehungen gerne so ein bisschen differenzierter betrachten, weil es gibt auf der einen Seite das iranische Regime und es gibt auf der anderen Seite die iranische Bevölkerung. Und da ist das Meinungsbild wesentlich differenzierter, denn gerade in dem Teil der iranischen Bevölkerung, die eine säkulare Regierung für ihr Land möchten und keine außenpolitischen Abenteuer im Libanon, in Syrien, im Jemen, im Irak, gerade für diesen Teil der Bevölkerung ist es wichtig, wieder an die Beziehungen zu Israel anzuknüpfen, die vor 1979 über Jahrzehnte stark gewesen sind. Also der Iran ist eines der ersten Länder in der Region gewesen, die sofort de facto Israel anerkannt haben. Es hat viele Beziehungen gegeben auf ganz verschiedenen Ebenen, auch eine geheimdienstliche Kooperation, auch eine militärische Kooperation. Und Iran hat von Anfang an auch Öl verkauft an Israel und hat das Ölembargo damals, das es in den 70ern gegeben hat, umgangen. Und der Teil in der iranischen Bevölkerung, der eben eine säkulare Ausrichtung möchte und dadurch auch eine andere Regionalpolitik, der ist durchaus daran interessiert, aus einem strategischen Feind, aus einem strategischen Gegner einen strategischen Alliierten zu machen.
Ich würde trotzdem noch mal gern von euch beiden hören. Ich bin ja gerade in Spanien für Dreharbeiten, für einen Dokumentarfilm. Und die Perspektive, die du gerade schilderst, Golene, die es hier tatsächlich stärker gibt, als es sie in Deutschland gibt. Also diese Eindrücke von der Isolation Israels. Wie allein ist Israel denn jetzt? Also du sagst, der Iran ist jetzt natürlich kein Partner, auch wenn es in der Geschichte mal einer war. Hier berichten sie, dass es auch tatsächlich zum Kampf mit dem Libanon kommen könnte. Dann gibt es viel hörbarere Forderungen, dass Israel aufhören muss, diesen Krieg zu führen, als auch auf den Straßen. Man sieht Poster überall, ne, die bei uns so, glaube ich, nicht überall hängen, von Free Palestine. Ich habe mit einer Politikerin gesprochen, die auch ganz selbstverständlich sagt, Genozid Israels in Gaza. Also vielleicht ist für uns und unsere Zuhörerin auch interessant zu wissen, woher kommt eigentlich diese doch sehr unterschiedliche öffentliche Betrachtungsweise. Ich habe hier den Eindruck, dass man Israel durchaus extrem kritisch, extrem auch aggressiv auffordern möchte, diesen Krieg endlich zu beenden, also hier im Diskurs. Und dass bei uns solche Positionen viel schwerer zu hören sind. Und auf der anderen Seite ist da ein Land, wie du gerade beschrieben hast, Golene, wie der Iran, wo man ja auch inzwischen eine Feindschaft zu hat, weil es ein Regime ist, mit dem man nicht kooperieren kann. Also wie ordnen wir eigentlich diese Solidarität zu Israel ein? Hat Israel noch Verbündete? Muss Israel jetzt aufhören mit diesen Angriffen? Und wenn es aufhört, was passiert dann mit dem Wunsch, sich vor der Hamas zu schützen?
Ja, interessanterweise hat der Economist seine Titelstory diesmal genannt, Israel Alone.
Genau, das kommt hier auch ganz viel, ja.
Und ich glaube, da ist schon viel dran an diesem Israel Alone, wenn man sich die Lage in der Welt anguckt.
Aber ist die USA noch dabei?
Genau, das finde ich ist eine interessante Frage. Golene war ja gerade in den USA und ich glaube, du hast da auch miterlebt, wie sehr dieser Krieg auch Einfluss auf den Wahlkampf in den USA hat. Manche sagen ja, der könnte sogar für Biden wahlentscheidend werden. Das ist die große Frage. Also zumindest die Kritik an Israel und die klare Positionierung vieler Leute, die sich linksliberal verorten, an der Seite der Palästinenser. Nicht an der Seite der Palästinenser, das ist verständlich, aber indem man praktisch das, was für das die Hamas steht, ja, im Prinzip beschönigt. Das ist ja schon ein Faktor, der eine große Rolle spielt, oder? Ich meine, Free Palestine ist ja ein Slogan, der in den USA durchaus Bedeutung hat.
Also es gibt eine Gallup-Umfrage, die jetzt Ende März rausgekommen ist, nach der 55% der Befragten Israels Aktionen in Gaza verurteilen und ablehnen und nur noch 36% diese befürworten. Es gibt noch einige andere Umfragen, die so ein bisschen in die gleiche Richtung weisen. Und was ich erlebt habe, gut, ich war nur in einem Bundesstaat in Kalifornien, aber habe wirklich die Gelegenheit gehabt, mit sehr vielen Menschen in verschiedenen Workshops, aber auch im Verwandtenkreis, im Freundeskreis zu reden. Ich habe eine extreme Polarisierung erlebt, also eine extreme Lagerbildung. Either you're with us or you're against us. Also dieses both and, sowohl als auch, das ist eigentlich überhaupt nicht mehr möglich.
Auf beiden Seiten, also auf jüdischer Seite und auf palästinensischer Seite gleichermaßen?
Ich habe unterschiedliche Menschen kennengelernt, muss ich sagen. Also bei den Jüdinnen und Juden, also ich habe eine jüdische Freundin in einer amerikanischen Kleinstadt in Kalifornien, die mir erzählt hat, sie hat eine Freundin, die jetzt nach Jahrzehnten die USA verlassen hat, weil sie einfach mit so viel Antisemitismus vor Ort konfrontiert worden ist, dass sie es nicht mehr aushalten konnte. Sie kam gerade aus Israel zurück, wo sie auch in einem Traumazentrum gearbeitet hat für die Überlebenden des Nova-Festivals. Und sie hat sich entsetzlich alleingelassen gefühlt, weil sie zum einen mit ihrer eigenen Familie in Konfrontation geraten ist, weil sie die Regierung Netanyahu nicht unterstützt. Auf der anderen Seite aber ganz klar in dieser wahnsinnig liberalen und aufgeklärten Kleinstadt, aber auch immer wieder mit Antisemitismus konfrontiert worden ist und mir auch gesagt hat, Goline, ich habe wirklich den Eindruck, die Mehrheit der Welt ist gegen uns. Diese ganze Lagerbildung spielt sich nicht nur auf dem Campus der Uni Stanford ab oder auch in anderen Universitäten, sondern das ist auch etwas, was wirklich innerhalb der Familien wird man aufgefordert, Stellung zu beziehen. Auf welcher Seite bist du eigentlich? Und wenn man dann sagt, ich bin jemand, der die Dinge komplexer sieht, der auf der Grundlage der Menschenrechte arbeitet, auf der Grundlage des Völkerrechts nur journalistisch arbeiten kann, dann heißt es, nee, du hast das Ganze nicht begriffen. Du bist entweder mit uns oder gegen uns. Wenn dann von mir aus dann quasi die Kritik kommt, Moment mal, wo wart ihr eigentlich alle, als in Syrien, im syrischen Bürgerkrieg, so viele Menschen vom Assad-Regime umgebracht wurden? Wo wart ihr eigentlich, als die Houthi-Miliz im Jemen nach dem arabischen Frühling, als der nationale Dialog angefangen hatte, plötzlich den nationalen Dialog verlassen hat und einen Krieg angefangen hat? Seid ihr da auch auf die Straße gegangen? Wart ihr da auch so emotional? Und dann kam die bezeichnende Antwort zurück, naja, das ist ja Brown versus Brown. Aber hier reden wir ja von White versus Brown.
Ja, das ist für mich auch ein bisschen der Kernbegriff, der auch in Israel sehr stark diskutiert wird, also dass die Israelis sagen, alle, die hier für die Sache der Palästinenser auf die Straße gehen, und das sind auch liberale Israelis übrigens, die das sagen, die durchaus das auch kritisch sehen, wie sehr die Palästinenser unter diesem Krieg leiden müssen und wie schrecklich die Situation in Gaza ist. Also auch liberale Israelis, mit denen ich gesprochen habe, sagen, den Menschen in der arabischen Welt und allen die hier groß an der Seite Palästinas angeblich stehen, geht's nicht um die Palästinenser, sondern denen geht's um Israel. Die benutzen die Palästinenser, und ich zitiere das hier, das ist nicht meine Meinung, um ihren Hass und ihre Abneigung gegen den jüdischen Staat deutlich zu machen. Und sie bezeichnen das als Antisemitismus. Und ich finde es ganz interessant, da auch mal die israelische Perspektive reinzubringen. Das würde ich gerne mal kurz machen. Es gibt da einen Podcast vom israelischen Regierungssprecher, der natürlich eine klare Position hat. Elon Levy heißt der. Sein Podcast heißt State of a Nation, den verlinken wir hier auch. Und hören wir doch mal kurz rein. Er hat da ein Gespräch mit einem Comedian, der heißt Elon Gold, über die aktuelle Situation. Hören wir mal kurz rein.
I wish the world saw what Israel is doing.
Ich wünschte, die Welt würde sehen, was Israel für alle tut, und der IDF danken und auch Israel danken, weil diese Darstellung, dass wir jetzt einen Völkermord begehen, ist schrecklich und verdreht. Wir verhindern einen Völkermord. Also stand dieser Typ auf und sagte, nein, wir retten alle Menschen. Und ich sagte, du hast ja so recht. Und ich werde das nie wieder sagen. Ihr rettet unser Volk. Die Welt sollte also Israel danken. Ich danke Israel, weil ihr die Drecksarbeit der Welt macht.
Ja, das natürlich sehr überzogen wirkt, auch schon fast ein bisschen grob, ist nur ein Zitat aus diesem Podcast, was ich ganz interessant fand. Die beiden reden auch über ihre eigene Geschichte, und Elon Gold ist halt ein Comedian, dessen Eltern Opfer des Holocaust sind. Sie haben zwar überlebt, aber seine gesamte Familie wurde während des Holocausts in Polen getötet. Und was er sagt, was ich ganz interessant finde, er hat 4 Kinder, und er sagt, meine Kinder sind jetzt plötzlich in einer ganz neuen Welt, in einer Welt, in der Antisemitismus wieder überall zu spüren ist. Und er selber sei eigentlich ganz anders aufgewachsen in den USA. Da hat man zwar mal gesagt, ach du Jude oder so, aber das war so, wie man Faddy oder so gesagt hat. Jetzt kein Antisemitismus, sondern einfach ein Schimpfwort unter vielen, was keiner wirklich ernst genommen hat. Und jetzt seien Juden in der Welt überall wieder mit Antisemitismus konfrontiert. Und das täte ihm für seine Kinder sehr, sehr leid. Und ich glaube, das muss man auch ein bisschen in der Beurteilung der Lage auf dem Schirm haben, was das für Israel bedeutet. Also wir haben unter den Menschen, die den 7. Oktober erlebt haben, einfach auch noch viele Menschen, die den Holocaust erlebt haben.
Ich bin sehr dankbar, dass du die Perspektive gerade reinbringst. Und ich möchte an der Stelle auch mal nochmal betonen, wie schwierig es eigentlich ist, den Kopf to wrap it around this conflict, wie sage ich das, den Kopf, den Überblick zu kriegen über diesen Konflikt. Weil wenn du mit Menschen redest aus Indien, Golini hat gerade gesagt, it's brown against brown, die erleben es halt auf einer anderen Seite so, dass sie dort alleine stehen, dass alle auf der Seite von Israel waren, dass niemand Empathie hat mit der Perspektive der Palästinenser, dass wir lange zusehen, obwohl die Menschen dort, natürlich, wir haben eine Millionenzahl an Flüchtlingen und im Moment geht es darum, Rafah anzugreifen, also die Stadt, in die alle Flüchtlinge angekommen sind. Wir haben jetzt aktuell, während wir reden, gibt's große Konflikte zwischen den USA und Israel, weil eben die USA diese Forderung nach Waffenstillstand in der UN nicht mit einem Veto versehen hat. Also es ist schon ein Kampf auch um, wie sehen wir die Welt? Sehen wir es so, wie du, Katrin, es gerade geschildert hast, ne, mit diesem Antisemitismus, den es gibt, mit dem Wunsch einiger Länder, auch das Existenzrecht Israels in Frage zu stellen, dieses Land in seinem Existenzrecht anzugreifen. Und auf der anderen Seite aber eben auch Menschen, die schon lange das Gefühl haben, Golini sagte Brown, nicht gehört zu werden, die sagen, unsere Perspektive hat nie eine Rolle gespielt. Und dann haben wir leider in diesem ganzen Gemengelage Akteure wie Judith Butler, die als Ikone so mancher Forschung gibt, die jetzt eben jungen Menschen auch sehr beeinflusst haben, die dann eben sagt, die Hamas und der 7. Oktober seien ein Akt des Widerstands gewesen. Also man hat einen Diskurs, deswegen ist es auch so schwer, da jetzt reinzugehen und in einer Stunde zu versuchen, irgendwie eine Perspektive drauf zu bringen, weil es gibt eine Opferperspektive der Palästinenser, die empathisch nachvollziehbar ist. Es gibt eine Opferperspektive Israels, die gerade aus deutscher Sicht mehr als nachvollziehbar ist. Dann gibt es Akteure in dem Diskurs, die auf eine Art simplifizieren, überspitzen, verletzen und die Lagerbildung wirklich, ich meine zu sagen, ist ein Akt des Widerstandes. Widerstand wogegen? Was haben denn diese Familien und die Geiseln jemandem getan? Also diese Menschenrechtsverletzungen.
Ja, es ist vor allen Dingen absurd, wenn man sieht, wofür die Leute stehen, die hier diesen Widerstand proklamieren. Die sollten sich doch mal angucken, für was steht denn die Hamas? Also das ist schon eine Frage.
Ja, aber wenn man die Hamas nicht, also wenn man die Palästinenser jetzt mal, also die Hamas und Palästinenser nicht gleichsetzt, gibt es aber auch eine Opferperspektive der Palästinenser, die manche nachvollziehen können. Und die haben vielleicht aus ihrer Sicht auch eine nachvollziehbare Position, wenn sie sagen, sie müssen Widerstand üben, um sich zu schützen. Aber wir kriegen, glaube ich, diskursiv, dass im Moment nicht hin, diese Perspektiven gleich überhaupt auseinander zu differenzieren. Ich meine, vielleicht, Golini, durch deine Arbeit vor Ort, vielleicht hast du da ein bisschen mehr Nähe und Blick. Aber ich bin tatsächlich gerade, wenn ich dann höre, was Judith Butler sich leistet, wenn ich mir denke, an wie vielen Universitäten junge Menschen auch ihre Theorien gelesen haben. Und es ist für manche dieser Kampf, brown, white, whatever. Wie kommt man denn aus diesen Polarisierungen wieder raus?
Ich habe stellenweise bei diesen ganzen Urteilen über den Konflikt den Eindruck, dass genau der gleiche Eindruck, den ich auch bei der Ukraine habe. Also Länder werden als oder Konflikte werden als Projektionsflächen benutzt.
Ja, genau.
Für eigene Gefühle, für eigene Einstellungen. Ich hatte eine relativ absurde Diskussion mit einem ansonsten sehr intelligenten Menschen, der gesagt hat, wie war es denn in Jemen? Und ich habe gesagt, naja, ich hatte es im Grunde mit Gangstern zu tun, als es um die Husi-Miliz ging. Und dann kam die Antwort, nicht etwa die Frage zurück, was machen die denn mit der Bevölkerung? Wie sind die denn mit der umgegangen? Sondern dann kam die Antwort zurück, naja, Gangster hin oder her, aber jemand muss Israel deutlich mal zeigen, wo es lang geht und Kontra geben. Und das ist einfach, also so in einem so simplen, simplifizierenden Weltbild gefangen zu sein.
Genau.
Das ist wirklich etwas, was mir große Probleme bereitet seit 2014. Ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt nochmal auf den Levi Oton zurückkomme, den Sprecher der Regierung, we're doing the world's dirty job, also den schmutzigen Job sozusagen erledigen, das löst bei mir schon einiges aus. Ich finde das
Was löst denn aus?
Ich finde das unglaublich überspitzt, also das so zu formulieren. Ich finde sowieso diese ganze Erwartungshaltung, mit der diese Regierung in diesen Konflikt hereingegangen ist, also der finale Sieg, der totale Sieg. Es gab ja schon innerhalb Israels auch Kritik daran, dass jemand, der von einem finalen Sieg spricht, nicht bei der Wahrheit sein kann.
Richtig.
Und wenn ich mir dann anschaue, wie ist der Krieg 2006 gegen die Hisbollah verlaufen? Im Grunde hat das auch wieder mit einer Untersuchungskommission in Israel geendet, warum man eigentlich die Hisbollah nicht demontieren konnte, obwohl das ja nur einige tausend Kämpfer damals gewesen sind. Genau das gleiche Stimmungsbild, nochmal weiter zurückgehend 1973, als eigentlich klar war, Israel hat eigentlich über diese Armeen gesiegt, über Syrien und Ägypten. Auf der anderen Seite aber auch sehr viel Skepsis da war an der Kriegsführung und an der ganzen Geschichte, sodass auch wieder eine Untersuchungskommission gefordert und eingerichtet wurde. Also diese Erwartungshaltung, dass man gegen eine amorphe Hamas, die so weit vernetzt ist in Familienclans hinein, einen finalen Sieg erringen kann, das kann nicht funktionieren. Im Gegenteil, ich gehe davon aus, dass es eine Organisation geben wird, wahrscheinlich nach diesem Konflikt oder in diesem Konflikt, weil ein absehbares Ende sehe ich im Moment nicht, die noch radikaler als die Hamas auftreten wird.
Das ist sehr wahrscheinlich, Kolonie, aber umgekehrt hat Israel auch eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern. Und was würdest du denn machen, wenn, also alles, was Israelis erzählt haben nach dem 7. Oktober, ist im Grunde, dass jede Familie im Freundeskreis, jede dritte oder vierte Person betroffen war von diesem Angriff des 7. Oktober. Das heißt, was genau erwartet man denn von einem Regierungschef dann? Was soll er seiner Bevölkerung gegenüber sagen? Gab es nicht auch ganz starke Vorwürfe gegen Netanyahu, dass er das überhaupt nicht verhindern konnte, also dass der Luftraum in dieser Form nicht geschützt werden konnte? Was erwartest du denn von einem Staatschef? Ich meine, die Größenordnung und die Dimension dieser Angriffe auf Deutschland übertragen, was müsste denn ein Regierungschef da sagen? Also ich glaube, da erwarten wir dann auch eine Rhetorik in Zeiten von massivster Ungeschütztheit, massivster Vulnerabilität der eigenen Bevölkerung. Was soll ein Staatschef da sagen?
Ich glaube nicht, dass Netanyahu für die gesamte israelische Bevölkerung steht. Also die innenpolitische Debatte in Israel hat ja auch deutlich an Schärfe nochmal zugenommen.
Jetzt nach einiger Zeit, ja.
Auch jetzt, ja, durch den Krieg.
Genau.
Wir müssen ja auch sehen, es hat vor dem 7. Oktober in Israel Massenproteste gegen die Regierung Netanyahu gegeben. Netanyahu hat durchaus, ist sehr umstritten in Israel. Und das Problem ist, dass die Israelis mit dieser Regierung und diesem Regierungsbündnis wirklich eine Hardliner-Politik an die Macht gebracht haben, die nicht unbedingt in Israels Sicherheitsinteresse ist. Und das sieht man jetzt. Also Kritiker machen die Regierung Netanyahu dafür verantwortlich, dass sie sagen, wie konnte das denn überhaupt passieren, dass Hamas-Kämpfer einfach Israel überfallen konnten in dieser Form. Es hat Warnungen von Soldatinnen gegeben an die Regierung, dass das passieren würde. Man hat das einfach ignoriert. Die Familienangehörigen der Geiseln, ja, über die wir noch gar nicht geredet haben, die Hamas genommen hat und entführt hat und von denen ja immer noch welche im Gazastreifen gehalten werden, haben sich zu einer politischen Kraft entwickelt, die auch die Regierung massiv kritisieren und sagen, ihr habt überhaupt nicht auf dem Schirm das Wohlergehen und die Sicherheit unserer Menschen, sondern hier geht es nur darum, Krieg gegen die Hamas zu führen. Und diese innenpolitische Debatte in Israel, die ist noch längst nicht zu Ende geführt. Und ich habe viele Leute erlebt, die gesagt haben, okay, Netanyahu ist jetzt noch an der Regierung und in einem Krieg wechselt man keine Regierung aus. Aber danach wird sich in Israel eine Menge verändern. Ich weiß nicht, ob das so sein wird. Aber wir sehen natürlich eine ganz klare Spaltung dieser Gesellschaft. Also es gibt auf der einen Seite die Liberalen, die sagen, wir müssen endlich zu einer friedlichen Lösung dieses Konflikts kommen, sonst wird er sich immer wieder wiederholen. Und dann gibt es die ganz großen Extremisten in Form der Siedler, die jetzt hingehen und schon Pläne darüber schmieden, wo sie sich denn ansiedeln, wenn Israel wieder die Macht über den Gazastreifen übernimmt. Also so weit reicht ja die Range. Und ich glaube, das große Problem ist eben, wir haben es hier mit einer Hardliner-Regierung zu tun, genau, in der auch Extremisten sind. Extremisten, von denen einige so weit gegangen sind, einer mit der Aussage, wir könnten doch vielleicht Nuklearwaffen im Gazastreifen einsetzen. Also das Aussagenspektrum reicht sehr weit. Und ich glaube, die Frage ist, inwieweit bleibt diese Regierung und bleiben diese Hardliner in der Position, dass sie massiv Einfluss über Israels Politik haben werden. Denn im Moment prägen sie diese und dafür ist natürlich die israelische Bevölkerung sicherlich mehr verantwortlich, als es die palästinensische für die Hamas ist.
Richtig. Also das ist auch mit der Grund, warum ich im Moment einfach in den nächsten Wochen und Monaten überhaupt kein absehbares Ende sehe für diesen Krieg. Also ich sehe überhaupt kein Szenario, vor allen Dingen in einem Wahljahr in den USA, dass auch von außen wirklich eine politische Strategie entsteht, die meiner Ansicht nach die Zwei-Staaten-Lösung zu einem ganz zentralen Thema, zu einem Ankerpunkt eigentlich der Zukunft für diese Region, für dieses Land machen sollte. Es ist wirklich in meinen Augen nichts zu erkennen, das darauf hindeutet, dass irgendwie eine Ermüdung oder Erschöpfung oder ein sich aneinander abarbeiten und irgendwann tritt dann Ruhe ein. Das kann ich im Moment überhaupt nicht sehen. Im Gegenteil. Und deswegen habe ich auch große Angst, also wie sich das weiterentwickeln wird. Und ich sehe in der internationalen Gemeinschaft bei den arabischen Staaten, aber auch in den USA, man hat weder die Zeit noch wirklich das politische Kapital, um das zu einem großen Thema zu machen und zu sagen, wir haben jetzt eine Übergangslösung, die UN wird da auftreten, die arabischen Staaten werden übernehmen. Das wird ein stufenweise Prozess werden. Wie will man dieses Misstrauen, diesen Wahnsinn auch, der in den Köpfen tobt, wie will man das beenden? Also es ist Trauma auf der einen Seite, Trauma auf der anderen. Das Trauma der Vertreibung und das Trauma der Auslöschung und des Holocaustes.
Aber wenn die in Israel viele Menschen gegen die eigene Regierung sind, trotz des 7. Oktobers, trotz dieser Situation nach wie vor in der Lage sind, das zu sehen, dass da ein Krieg geführt wird, der in dieser Extremität so nicht geführt werden dürfte, dann gibt's doch Hoffnungsansätze.
Ich würde nicht sagen, dass jetzt die Masse dagegen ist, Krieg zu führen, aber es gibt eine deutliche Kritik an der Regierung Netanjahu und ihrem Hardliner-Kurs schon seit langem.
Aber diese Kritik ist doch ein Ausgangspunkt dann, für wenn wir sagen, also ich finde, es ist bisher, dem Frieden sei Dank, nach den brutalsten Kriegen wieder der Frieden eingetreten. Also ich glaube, man darf dann auch nicht die Hoffnung verlieren, dass die Menschen angesichts des Leides und des Krieges gerade danach wieder den Frieden suchen werden. Also natürlich radikalisieren sich Menschen und auch was Coline beschrieben hat in den USA, das hat ja schon George W. Bush damals eingeführt, Are you with or against me? Mhm. Dieses Denken in biblischen, archaischen Mustern, das inszenieren viele Politiker, um zu legitimieren, wie sie dann agieren wollen in ihrer Radikalität. Aber irgendwann ist das Leid in der Bevölkerung meistens doch so groß, dass sie den Frieden suchen werden und da möchte ich die Hoffnung auch für Israel und Palästina nicht aufgeben, obwohl die Dimension des Leids im Moment natürlich Köpfe und Herzen sprengt. Aber auch sie werden ihren Weg finden, irgendwann den Frieden zu suchen. Da bin ich wieder von in der Geschichte. Wir haben die schlimmsten Dinge als Menschheit überlegt oder haben wieder versucht und gelernt, aufeinander zuzugehen. Und das kann man dieser Region auch nur wünschen. Und sie wird es auch schaffen. Ich glaube auch daran, auch wenn es jetzt im Moment fast unmöglich wirkt.
Ja, ich glaube auch, wir brauchen die große Perspektive. Und ich, wenn ich jetzt mal so resümiere, worüber wir geredet haben, scheint doch das Schlüsselmoment zu sein, dass die hier Leid verursachen, eigentlich gar nicht die Interessen ihrer Völker vertreten. Also weder die Regierung Netanjahu die Interessen Israels wirklich vertritt, in einer friedlichen Region sicher zu leben, noch die Hamas die Interessen der Palästinenser vertritt, für ihre Freiheit einzutreten. Und wenn man sich mal darauf besinnt, das ist doch eigentlich die Frage, die man dann auch immer stellen muss bei denen, die sich die Fahnen der einen oder anderen Seite, die hochhalten. Worum geht es hier eigentlich? Geht es um eure Interessen? Geht es um die Interessen autokratischer Regime? Oder geht es darum, ja, wie können diese Völker miteinander leben in Sicherheit und dem, was die Menschen sich eigentlich wünschen. Und ich glaube, da eint Palästinenser und Israelis der Wunsch, eigentlich in Frieden zu leben. Also das ist das zumindest, was ich von den Menschen immer wieder höre. Die Frage ist nur, wie man da hinkommt. Das ist jetzt ein düsterer Tiefpunkt, aber ich denke trotzdem.
Nein, es ist kein düsterer Hinpunkt, weil du fragst dich ja, wie man da rauskommt. Das ist nicht düster. Also ich finde immer, in dem Moment, in dem wir sehen, dass die meisten Menschen in Frieden leben wollten und was man dagegen tun kann. Und ich glaube, dieses Potenzial, ich meine, Gordon hat in einer anderen Folge von den Houthis erzählt und diese Kriegslust, Da gibt es sicher auch einige, die jetzt in dem Konflikt das ausleben, aber die Mehrheit der Menschen dort wird sich ein Leben in Frieden wünschen, so wie du gesagt hast. Und darauf muss man irgendwie versuchen aufzubauen. Und heute, ich meine, gerade wenn wir reden, wird Netanyahu mit den USA reden über seine Strategie, Rafah anzugreifen, wo 2 Millionen Menschen sitzen, die eh schon geflohen sind. Und ich denke, die Suche nach dem Weg raus, die ist schon bei allen da. Und selbst Netanyahu in seinen schwachen Momenten wird wissen, dass er da irgendwie raus muss.
Der Wunsch ist da, aber die Infrastruktur, um diesen Wunsch umzusetzen, die sehe ich einfach nicht. Ich sehe auf jeder Seite eigentlich nur Blockade. Also vor allen Dingen auch darin, dass Netanyahu eben verhindern möchte, dass die palästinensische Autonomiebehörde in irgendeiner Weise in Gaza mitwirkt. Das ist das Problem, dass ich diese Mauern sehe überall in den Köpfen und keine Öffnung im Moment irgendwie beobachten kann.
Im Moment, ja.
Im Moment, aber ich glaube, was wir nochmal einfach auf dem Schirm haben müssen, ist, Israel kann nicht isoliert agieren. Das wissen auch die Israelis, das weiß auch die Regierung Netanyahu. Und deswegen ist, glaube ich, das, was in der Welt passiert und wie sich Staaten wie die USA, auch wir Deutschen, positionieren, auch schon ein entscheidender Faktor für die Frage, wie geht es weiter im Nahen Osten. Und wir wollen uns wie immer mit einem positiven Moment, einem Ausblick verabschieden. Jagoda, du hattest einen Blick in die Welt geworfen, der positiv ist.
Ich weiß gar nicht, ob wir ihn mit positiv oder negativ bewegen müssen, aber es ist eben ein Moment, von dem man merkt, dass man, ja, die Frage, wie ginge es denn raus? Und es gibt jetzt tatsächlich in Slowenien etwa oder in Spanien, wo ich das auch gesehen habe, ja, das Bemühen, dass man sagt, vielleicht muss man darüber reden, ob man Palästina als eigenen Staat anerkennt. Also, dass sich immer mehr Menschen immer mehr Regierungen hinter die Zwei-Staaten-Lösung stellen und tatsächlich sagen, vielleicht muss es über diesen Weg gehen, dass man Netanyahu vor die Forderung stellt, dass es jetzt in diese Richtung gedacht werden muss, in Richtung einer Lösung. Und ich fand es einen mutigen Schritt. Ich weiß noch nicht, ob allein positiv, aber es ist ein Schritt, der eine Bewegung andeutet, dass man sagt, vielleicht muss man lauter von der internationalen Gemeinschaft fordern, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung gibt.
Guline, du hattest auch noch einen positiven Moment eingebracht.
Ein Punktsieg quasi gegen den Hass, gegen den digitalen Hass. Eine Klage von Elon Musk, dem Chef von X, vormals Twitter, die abgewiesen wurde von einem US-Bundesrichter. Trump hatte ja gegen digitale Bürgerrechtsaktivisten geklagt, die seine Plattform durchrecherchiert hatten und eben herausgefunden hatten, dass Musk Verschwörungstheoretikern, Rassisten, White Supremacists und misogynen Frauenfeinden eben mehr und mehr eine Plattform bietet. Die hat er versucht, mit seiner Klage mundtot zu machen. Und ich fand es besonders stark, dass der Bundesrichter genau das erkannt hat und genau das auch in seiner Argumentation verwendet hat, um die Musk-Klage abzuweisen. Zu sagen, nee, das geht nicht, dass man einfach gegen Kritiker mit Klagen vorgeht. So kann das nicht laufen. Und das ist eben ein Punktsieg für all jene, die gegen den Hass im Netz kämpfen.
Ja, vor allem von Mr. Free Speech, ne? So wie er dann, wen er dann silenzen möchte, ist auch immer interessant.
Absolut.
Das ist schön. Ein klares Zeichen gegen den Hass. Damit wollen wir uns verabschieden von dieser Folge von Brave New World. Wir sind natürlich auch interessiert. Was denkt ihr? Wir freuen uns über E-Mails an folgende Adresse: bnw für Brave New World -auslandjournal@zdf.de. Wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Dann verpasst ihr keine Folge. Folge 6 wird bald folgen. Und wir sagen tschüss.
Ciao. Tschüss und danke euch beiden.
Brave New World ist eine Produktion von Bose Park Productions im Auftrag des ZDF Auslandsjournal. Gehostet wird dieser Podcast von Katrin Eigendorf, Goline Atay und mir, Jagoda Marinic. Anregungen, Kommentare oder Kritik gerne per Mail an bnw-auslandsjournal@zdf.de. Lead-Producerin Madeleine Petri, Schnitt und Sound Alexander von Bargen. Executive-Producerinnen Sue Holder und Chris Gose. ZDF-Auslandsjournal Narin Doğan und Jennifer Gierke. Leiterin ZDF-Auslandsjournal Stefanie Schöneborn. ZDF-Hauptredaktion Digitale Medien Corinna Meisenbach. ZDF-Produktion Ulrike Schork.